107 in Berlin, 88,4 Megahertz.
Seite der Vitamine.
Die Welt rast dahin wie ein rostiger Jeep, mal durch Geröllwüsten, dann auf schlammigen Waldwegen, viel zu schnell die Serpentinen herab und viel zu langsam auf endlosem Highway durch die Ödnis. Meldungen aus den Medien scheinen aus Geschichtsbüchern abgeschrieben und Reden von Politikern klingen wie aus alten Filmen ohne Farbe. Kaum schafft es mein Hirn, die Aufträge, mir plausible Antworten vorzuschlagen, überhaupt zu notieren. Und Menschen ringsum geben den ihren nicht mal Aufträge. So suche ich nach verständigen Blicken auf die Welt und finde kaum noch welche, die im Radio zu präsentieren wären, hier im Salatschatten, zu dem ich euch begrüße. Hunderte Themen sind nichtig geworden und alles Wissen um die irre und verheerende Ökonomie der Geldvermehrung hilft gerade mal, diejenigen Enden der Fäden aus dem wirren Knäuel auszusortieren, an denen zu ziehen nicht lohnt. Was geht hier vor? Frag ich mich und finde nur Antworten, wie sie bis 1989 zu denken Alltag waren. In sozialistischer Welt, ein NATO-Imperium sich gegenüber wissend, das zu allem bereit ist, seine Ordnung durchzusetzen. Was ein Herr Lenin noch wusste, hatte ein Herr Gorbatschow vergessen. Und geglaubt, Eintracht käme in die Welt, wenn man nur die eigene Gegnerschaft aufgäbe. Das Projekt aufgäbe, sinnvolle, menschennützende Ökonomie in die Welt zu bringen. Die fragilen Ströme aus Dollar, Euro und einem bunten Zoo aus Anspruchstiteln auf Zetteln und in Blockchains, deren umherwabernden Ströme am Leben zu erhalten und nach Möglichkeit durchs eigene Portemonnaie zu lenken, müht man sich mit Datenmonstern ebenso wie mit schnödem Mordgerät, mit gruseligen Gesetzesvorlagen, wie mit Techno-Hypes, die die Welt nie brauchte. Und das, was vor Zeiten als die linke Welt galt, steht geistlos daneben und wedelt wahnhaft selbstbewusst mit Moralfähnchen herum, sich blind der Herrschaftsagenda andienend. Da gab es mal eine Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ein Ort der Erkenntnis war, des alternativen Rückblicks und der verständigen Debatte. Nun aber einzustimmen beginnt ins parteiliche Kriegsgeheul. Aber nicht gänzlich, noch nicht. Erholsam war es, in deren Ankündigungen zu lesen, dass den Baerbocks, Hofreiters und Strack-Zimmermanns gelegentlich auch widersprochen wird. Ein Dr. Lothar Schröter war angekündigt in Brandenburg an der Havel. Militärhistoriker ist er und immer noch Vorstandsmitglied der RLS des Landes Brandenburg. Der Ukraine-Krieg, die Wurzeln, die Akteure und die Rolle der NATO heißt das Buch, welches er vorstellte. Akribisch hat er mit vielen, vielen Fußnoten und Verweisen das Agieren US-amerikanischer Weltherrschaft nachgezeichnet, deren Ausdruck dieser Krieg ist. Aus der DDR stammte er, hatte Geschichte und russische Sprache studiert und bis 1990 als wissenschaftlicher Assistent am Militärgeschichtlichen Institut in Potsdam gearbeitet. Das versprach zumindest einen klaren Blick aufs Geschehen. Nun, für mich war nicht viel Neues dabei, aber gegenüber allem ringsum lamentierten dennoch zwei erholsame Stunden. Lothar Schröder vertrat den Gedanken der Multipolarität, deren Kampf gegen die Unipolarität derjenige der Gegenwart wäre. Das wiederum konnte man aus dem geistigen Erbe der DDR allerdings besser wissen. Wie das globale Gerangel der kapitalistisch wirtschaftenden Staaten, auch Imperialismus genannt, aussieht, fehlte mir entscheidend in der Darstellung. Nichtsdestotrotz scheint das Buch nützlich zu sein für die akribische Arbeit an Fakten und Zusammenhängen der ersten, also der politischen Ebene. Die zur Erklärung nötige ökonomische allerdings fehlt. Nun, jeder leistet seinen Teil. Lauscht also nun im Folgenden Dr. Schröter in einem leider etwas halligen Raum in Brandenburg an der Havel vom 19. April.
Der Ukraine-Krieg also. Ja, klar ist, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, jeder Krieg ist das Schlimmste, was es im menschlichen Leben geben kann. Er ist verbunden mit Tod, Verwüstung, Leid, unermessliches Leid für alle Beteiligten. Und das kann ein Verteidigungskrieg ebenso sein wie ein Aggressionskrieg, ein nationaler Befreiungskrieg, ein Bürgerkrieg, wie auch immer. Und den Kriegstreibern kann man begegnen und muss man begegnen mit Friedensliebe, Friedenssehnsucht und mit aktivem Handeln. Aber das reicht noch nicht. Wichtig ist, und das hat uns Lenin aufgegeben, wichtig ist, das Geheimnis zu ergründen, so formuliert er etwa wörtlich, in dem der Krieg geboren wird. Das muss man tun. Viele in diesem Lande haben einfache Antworten auf diesen Krieg dort in der Ukraine. Das ist, wie gesagt, die Kurzformel. Trotzdem gilt, was ich eingangs gesagt habe, auf dem Gebiet der. Haben einfache Antworten. Russland hat den Krieg begonnen, muss wieder abziehen und damit ist Ruhe. Tja, diese einfachen Antworten sind erstens falsch und sie sind geboren aus einer Missachtung dessen, dass der Krieg ein Gesellschaftsphänomen ist, das tiefgründig erforscht werden muss. Das hat auch Lenin geschrieben, verschiedentlich an verschiedenen Stellen, die kommen auch hier. Ich sage denen immer, die ganz leichte Antworten haben, warum haben sich Leute wie Friedrich Engels, warum hat sich Lenin und warum hat sich Karl von Clausewitz mit dem Krieg als gesellschaftliches Phänomen jahrelang, jahrzehntelang auseinandergesetzt, wenn die einfachen Antworten doch die richtigen sein sollen. Das Hauptwerk von Karl von Clausewitz, der an jeder Militärakademie gelehrt wird und an allen Friedensforschungsinstituten gelehrt wird, also vom Kriege, das ist so stark. Da steht eine Wahrheit nach der anderen drin. Gewonnen aus einer tiefgründigen Beschäftigung mit dem Phänomen Krieg. Und Friedrich Engels nannte mal Karl von Clausewitz einen Stern erster Größe. Und was wäre nun die Aufgabe aller Friedenskräfte, aller sich links fühlenden Kräfte, aller progressiven Kräfte? Dazu habe ich ein sehr wohltuendes Zitat gefunden in einer Leserzuschrift von einer Hamburger Bürgerin. Und die hat geschrieben, und das zitiere ich mal, was wäre nun die Aufgabe aller linken progressiven Kräfte, Sie hat geschrieben, Ihnen fällt die drängende Aufgabe zu, die Emotionalisierung und Moralisierung im politischen Diskurs durch die historisch-materialistische Analyse von Kriegsursachen und Interessen zu kontern und darauf aufbauend eine Friedenspolitik zu organisieren. Ja, also man muss, oder man, anders ausgedrückt, man setzt sich häufig dem Vorwurf aus, man sei empathielos, wenn man wirklich an die Wurzeln eines Krieges herangeht. Aber diejenigen, die das tun, vergessen ja die Opfer nicht. Sie vergessen das Leid nicht. Nur wir müssen an die Wurzeln ran, ganz rational an die Wurzeln eines jeden Krieges herangehen, sonst begreifen wir ihn nicht. Wir müssen versuchen, mal zu abstrahieren, mal das Leid, das in unseren Herzen brennt, der Menschen, die vom Krieg betroffen sind, mal zurückzustellen und wirklich auf die Wurzeln jedes Krieges zu kommen. Und das habe ich mit diesem Buch versucht. Naja, fangen wir mal an. Die Kernthese all derjenigen, die völlig einseitig an diesen Krieg herangehen, lautet: Nichts und niemand kann die Aggression Putins rechtfertigen. Und die Schärfe der Formulierung stellt sofort all jenen das stigmatisierende Abseits, die das Gesamtbild des Konflikts analysieren und auch öffentlich betrachtet sehen wollen. Nebenbei gemerkt, ich zitiere den Satz nochmal, nichts und niemand kann diese Aggression Putins rechtfertigen. Das sagt man auch im Kalibknechthaus in Berlin mittlerweile. Auf die Idee zu kommen, zu formulieren, nichts und niemand kann die Ausdehnung der NATO an die Grenzen, an die Westgrenzen Russlands rechtfertigen. Auf diese Idee scheint dort niemand mehr zu kommen. Aber wir haben Zitate, die deutlich sagen, wo die Wurzeln dieses Krieges liegen. Ich zitiere mal den Chef der Auslandsaufklärung, also des französischen Auslandsgeheimdienstes, wenn man so will, Markus Wolf, Ministerium für Staatssicherheit, Hauptverwaltung Aufklärung. Das ist der Kollege, wenn man so will. Alain Juillet, Chef der Auslandsaufklärung unter der Präsidentschaft von Jacques Chirac. Er hat gesagt, und ganz unmissverständlich, zitiere, dass die US-Amerikaner den Krieg provoziert haben, und dann unterstreicht er ganz klar: Seit 2014 hätten sie alles dafür getan, dass Russland in den Krieg schlittert. Uns, so sagt der Gie, hätten die US-Amerikaner manipuliert, uns hätten sie regelmäßig belogen. Und Pierre de Gaulle, das ist der Enkel von Charles de Gaulle, dem französischen Präsidenten, der hat gesagt zum Ukraine-Krieg, die Kriegsauslöser sind die Amerikaner und die NATO. Der Krieg wurde durch den Willen der Amerikaner und der NATO ausgelöst und er wird von der Europäischen Kommission weitgehend aufrechterhalten. Das ist der Enkel von Charles de Gaulle und der Sohn eines französischen Admirals, natürlich im Ruhestand. Der Mann ist jetzt mittlerweile 102 Jahre alt. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, alles das findet man in diesem Buch wieder, und zwar mit Originalquellenangaben. Das ist nicht irgendwie aus der Pravda abgeschrieben oder aus dem Neuen Deutschland oder vom Hörensagen hier reingekommen in dieses Buch, sondern es mit Quellenangabe kann man im Internet finden. Alles ist belegt, hier sind ungefähr 640 Fußnoten drin. Im Originaltext sind es über 700. Alles kann man nachlesen. Nun muss man sich die Weltlage einmal vorstellen. Worum geht es in der globalen Weltlage? Es geht um die grundlegende Auseinandersetzung, und jetzt kommt es, und da muss man ansetzen, nirgendwo anders. Es geht um die grundlegende Auseinandersetzung, Unipolarität auf der einen Seite unter Führung des Westens, unter Führung der USA, oder Multipolarität unter weitgehend gleichberechtigten Staaten andererseits. Das ist die grundlegende Auseinandersetzung, um die es in dieser Welt heutzutage geht. Und die Multipolarität wird vertreten von der Volksrepublik China, den BRICS-Staaten, dem globalen Süden, wenn man so will. Und die Unipolarität wird vertreten vom Westen unter Führung der Vereinigten Staaten. Das ist die grundlegende Auseinandersetzung, um die es heutzutage in der Welt geht. Und die Entscheidung, wie diese Auseinandersetzung ausgeht, wird die Weltgeschichte der nächsten 50 bis 100 Jahre bestimmen. Diese Auseinandersetzung heute ist nur zu vergleichen mit dem Jahr 1917, als im kapitalistischen Weltsystem eine alternative Gesellschaftsform entgegengesetzt worden ist, mit der Entstehung des sozialistischen Weltsystems nach 1945 und mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus 1989 in Europa. Nur mit solchen Einschnitten ist das, was sich gegenwärtig vollzieht, vergleichbar. Und ich wiederhole den Gedanken, wie die Auseinandersetzung ausgehen wird, bestimmt die Weltgeschichte der nächsten 50 bis 100 Jahre. Und deswegen wird diese Auseinandersetzung so verbissen und mit aller Schärfe geführt auf den Schlachtfeldern, aber auch in den Medien. Ich habe, wie gesagt, seit 1959 niemals eine solche, wenn der Begriff nicht so belastet wäre, ich bringe ihn trotzdem, ich habe es noch nie erlebt, dass eine solche Gleichschaltung der Medien funktioniert wie in diesem Augenblick. Habe ich noch nicht erlebt. Und ich konnte seit 1974, als ich in der Wissenschaft dann anfing, wirklich alle Presseorgane des Westens lesen. Zum Teil kamen die auch die Bücher aus den USA, Fernleihe, Spiegel, Frankfurt Allgemeine, alles konnte ich lesen. Aber eine solche Gleichschaltung, die habe ich noch nicht erlebt. Unipolarität also des Westens unter Führung der USA. Wir erleben, und das ist eigentlich für den Westen einfach auch der Hintergrund, wir erleben einen Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika. Politisch, ökonomisch, auch wenn sie jetzt einen kleinen Aufschwung erleben, nebenbei auf Kosten Westeuropas. Also politisch, ökonomisch, moralisch, wo wir sie nicht erleben, ist militärisch. Die USA standen 1945 noch, gleiche Zahl, für 45% der weltweiten Industrieproduktion. Heute für maximal 27%. Das bedeutet, man ist sich in den USA dieses Niedergangs durchaus bewusst, aber man will ihn aufhalten und man will die Unipolarität verteidigen. Die Unipolarität, die man glaubte, nach dem Niedergang des Sozialismus, des Realsozialismus in Europa 1989-90 errungen zu haben. Und man hat den Beweis gefunden, damals in den 90er Jahren im Jelzin-Russland. Das war der Partner des Westens. Russland war schwach, ich habe das erlebt. Ich war auf der internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin. Dort standen die modernen russischen Jagdflugzeuge. Die konnten nicht fliegen, weil sie keinen Sprit bezahlen konnten. Also Jelzin-Russland war der ideale Partner für die. Es kam aber anders. Ende 1999, Anfang 2000 trat ein neuer Präsident in Russland ans Tageslicht, hätte ich fast gesagt. Und der Mann heißt Wladimir Putin. Er hat im September 2001 dann eine Rede gehalten vor dem Bundestag und hat dort ein Friedensprogramm entwickelt von Lissabon bis Wladivostok und von Wladivostok andersrum bis Lissabon. Das hat er ausführlich begründet, der Vorschlag lag auf dem Tisch. Er hat aber hinzugefügt, ohne dass er es wörtlich so ausdrückte. Aber meine Damen und Herren, die wilden Jelzin-Jahre sind vorbei. Trotzdem gab es nochmal tosenden Beifall. Ja, stehende Ovationen im Bundestag. Ehe die das mitgekriegt haben, dass es neuer Wind weht, verging eine Weile bis 2007, darauf komme ich dann vielleicht nochmal zu sprechen. Ja gut, ich sagte, es geht um diese globale Auseinandersetzung, Unipolarität und Multipolarität. Wie man die Unipolarität sichern wollte. Und welche Rolle der Ukraine dabei zukam und zukommt, das will ich dann an einem ganz konkreten Beispiel, an einem Fahrplan skizzieren. Und dieser Fahrplan stammt von Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski war der Sicherheitsberater von Präsident Carter. Und Sicherheitsberater sind so etwas wie die zweiten Leute hinter dem Präsidenten. Er war aber nicht nur der zweite Mann, auch Sicherheitsberater von Präsident Carter, sondern einer der wichtigsten strategischen, global strategischen Vordenker der US-Administration. Und er ist es bis heute. Wenn ich dann auf Brzezinski zu sprechen komme, dann heißt es häufig von jüngeren Leuten, was willst du denn damit? Ja, mein Mann ist doch alt, ewig tot, 2016 ist er gestorben. Das hat doch heute keine Relevanz mehr. Dann sage ich, meistens sind es junge Leute, wir haben alle Fehler gemacht, als wir jung waren. Dann sage ich, wann hat Adolf Hitler sein Buch Mein Kampf geschrieben? 1924, 25, als er in der Festung Landsberg im Luxusgefängnis saß. Und wann hat er das verwirklicht? Dann ist häufig Ruhe bei denen. Also Brzezinski hat in zwei Büchern, eins davon ist hier, habe ich hier, und ich werde darauf noch zurückkommen, und in zwei Grundsatzartikeln in der wichtigsten außenpolitischen Zeitschrift der USA, Foreign Affairs, seinen Fahrplan entwickelt. Und wie lautet dieser Fahrplan? Ich sage noch einmal, dieser Fahrplan ist bis heute gültig. Da darf es keine Illusionen geben. Und wenn man diesen Fahrplan einmal gehört hat, ich werde ihn gleich vortragen, dann werdet ihr feststellen, genau so läuft es ab. Genau so läuft es ab. Also hier steht dieser Fahrplan drin und dann, das Ding ist rausgekommen in Deutsch 1997. Und ich füge mal hinzu, dort gibt es ein Vorwort. Und dieses Vorwort hat kein Geringeren geschrieben als Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher hat seine Unterschrift nicht für irgendwelche Bücher hergegeben, sondern er hat gewusst, für wen und für was er seine Unterschrift hergibt und wofür er ein Vorwort schreibt. Und Helmut Schmidt hat zu diesem Buch gesagt, wer dieses Buch nicht gelesen hat, der versteht US-amerikanische Politik nicht und kann sie nicht verstehen. Das sind Größen, die man nicht einfach wegwischen kann mit dem Bemerken, der Mann ist schon lange tot, hat das nicht mehr zu sagen. Nur welches ist nun der Fahrplan? Der Fahrplan lautet globale Dominanz der USA. Und Brzezinski schreibt dann wörtlich, zum ersten Mal in der Geschichte trat ein außereuropäischer Staat, USA, nicht nur als der Schiedsrichter eurasischer Machtverhältnisse auf, sondern als die überragende Weltmacht schlechthin. 1997, noch in den Jelzin-Jahren. Also dieser Anspruch auf diese globale Dominanz ist also der erste Baustein dieses Fahrplans. Der wird hier in diesem Buch wird das viel detaillierter noch ausgeführt. Ich kann ja mich nur auf das Wesentliche beschränken. Da sagt er, Hegemonie ist so alt wie die Menschheit, die gegenwärtige globale Vorherrschaft der USA, 97, unterscheidet sich jedoch von allen früheren historischen Beispielen durch ihr plötzliches Zustandekommen, ihr weltweites Ausmaß und die Art und Weise, wie sie ausgeübt wird. Es muss darum gehen, wiederum wörtlich in erster Linie mit dem Aufkommen anderer regionaler Mächte so zurechtzukommen, dass Amerikas globale Vormachtstellung nicht bedroht wird. Die beherrschende Stellung Amerikas muss für mindestens eine Generation und vorzugsweise noch länger bewahrt werden. Das ist nichts anderes als die Forderung nach Unipolarität. Und dann beschreibt er in einem zweiten Baustein seines Fahrplans die besondere Rolle der Landmasse, bestehend aus Europa und Asien, zusammengefasst Eurasien. Da sagt er, Brzezinski, Eurasien ist das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. Dieses riesige, merkwürdig geformte eurasische Schachbrett, das sich von Lissabon bis Vladivostok erstreckt, ist der Schauplatz des Global Play, des großen Spiels, des globalen Spiels. Es muss darum gehen, so sagt Brzezinski, keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen. Und dann bezieht er sich auf einen Ausspruch eines britischen Geopolitikers aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dieser britische Geopolitiker, Halford John Mackinder, hat gesagt, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel Eurasien. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Der Weg der Weltherrschaft ist damit unmissverständlich klargestellt. Zuerst Osteuropa, dann Europa bis zum Ural, dann ganz Eurasien und dann die ganze Welt. Und in einem Beitrag für Foreign Affairs forderte Brzezinski ebenfalls 1997 in diesem Sinne ein trans-eurasisches Sicherheitssystem, das sich zusammensetzen sollte aus den USA, Europa, China, Japan und jetzt kommt's, und einem konföderierten, also zerschlagenen Russland. Amerikas zentrales geostrategisches Ziel in Europa lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Durch eine glaubwürdige transatlantische Partnerschaft muss der Brückenkopf der USA auf dem eurasischen Kontinent so gefestigt werden, dass ein wachsendes Europa, jetzt kommt's, ein brauchbares Sprungbrett werden kann, von dem aus sich eine internationale Ordnung der Demokratie und Zusammenarbeit nach Eurasien hin ausbreiten lässt. Amerika ist heute die einzige Supermacht auf der Welt und Eurasien ist der zentrale Schauplatz. Von daher wird die Frage, wie die Macht auf dem eurasischen Kontinent verteilt wird, für die globale Vormachtstellung und das historische Vermächtnis Amerikas von entscheidender Bedeutung sein. Und dann kommen wir schon mal auf die Erweiterung der NATO zu sprechen. Sollte die von den Vereinigten Staaten in die Wege geleitete NATO-Erweiterung ins Stocken geraten, wäre das Ende einer umfassenden amerikanischen Politik für ganz Eurasien. Das ist die Bedeutung der NATO-Osterweiterung. Der nächste Baustein, und dieser Baustein bezieht sich auf die Verbündeten der USA. Und das ist eigentlich erschütternd für die Westeuropäer, wenn sie das lesen, und sie haben es gelesen. Brzezinski sagt, der gesamte eurasische Kontinent ist von amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten übersät. So sieht Washington, Frankreich, Großbritannien, die Bundesrepublik Deutschland. Die drei großen Imperative imperialer Geostrategie seien Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten, Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die barbaren Völker sich nicht zusammenschließen. Und die NATO bietet dafür den institutionellen Rahmen. Brzezinski. Dann sagt er nochmal was zur Ausdehnung der NATO. Mit jeder Ausdehnung des europäischen Geltungsbereichs der NATO erweitert sich automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten. Tatsache, und wiederum wörtlich, Tatsache ist schlicht und einfach, dass Westeuropa und zunehmend auch Mitteleuropa weitgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen alliierte Staaten an Vasallen und Tributpflichtige von einst erinnert. Nächster Baustein dieses Fahrplans, da geht es um Russland und die Rolle der Ukraine. Die zentrale Aussage hat Brzezinski schon in einem Grundsatzartikel 1994 formuliert, in dem er wörtlich sagte, es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, dass Russland ohne die Ukraine aufhört, ein Imperium zu sein, aber mit der Unterwerfung und der Unterordnung der Ukraine wird Russland automatisch zu einem Imperium. Und hier in der einzigen Weltmacht heißt es detaillierter, die Ukraine ist ein neuer und wichtiger Platz auf dem eurasischen Schachplatz. Sie ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein Eurasisches Reich mehr. Und für diejenigen, die das dann immer noch nicht begriffen haben, welche Rolle die Ukraine in der Auseinandersetzung der Vereinigten Staaten des Westens insgesamt mit Russland und am Ende China spielt, für die Leute bringt er dann auf Seite 122, bringt er dann auch noch eine Karte. Wenn ich sie dann finde, dann finde ich sie auch. Hier sind. Dann bringt er dann auch noch eine Karte, damit also jeder auch der Letzte begreift, welche Rolle die Ukraine in diesem ganzen Schachbrett, in diesem ganzen Schachbrett, Schachspiel spielen soll. Ja, soweit zu dem Fahrplan. Wie gesagt, die neuen NATO-Versteher und die da einfache Antworten auf diesen Krieg haben, sagen, ach, ja, Brzezinski, Einzelperson, ja, da mag ja mal Sicherheitsberater gewesen sein, wie er will. Nein, nein, es gibt auch andere Dokumente, offizielle Dokumente, zum Beispiel das Papier, das geheime Papier Defense Planning Guidance für die Fiskaljahre 94 bis 90.
Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber.
Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz.
Scheinasylante, Scheinasylante, überall, überall Scheinasylante.
Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz.
Auf das Podest vor dem öffentlichen Amt tritt ein namhafter Mann, allen bekannt und bedauernd anhand gewandter Worte und eines Mikrofons die Abnahme der Sicherheit innerstädtischen Bereich und den damit verbundenen Verlust der Aufenthaltsqualität im gesamten Citygebiet. Und so ist das Gebot der Stunde und das befürworten die Menschen im Lande, insbesondere Sie, meine Damen.
Ja. Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz, da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz.
Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall.
Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz.
Scheinasylanten, Scheinasylanten, überall, überall Scheinasylanten.
Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz, 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 Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz, 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 Hubschrauber-Einsatz.
Da hat die New York Times mal was abgedruckt. Mittlerweile ist dieses Papier offiziell vom USA-Verteidigungsministerium, verabschiedet. Mittlerweile ist es im Internet aufrufbar. Hier ist die Quelle. Dort auch angegeben. Man kann es also nachlesen. Und in diesem Papier des USA-Verteidigungsministeriums heißt es wörtlich: Unser erstes Ziel ist, den Wiederaufstieg eines neuen Rivalen zu verhüten, sei es auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion oder sonst wo, der eine Bedrohung der Größenordnung darstellt wie früher die UdSSR. Dieser fordert, dass wir verhindern, also wir versuchen müssen zu verhindern, dass irgendeine feindliche Macht eine Region dominiert, deren Ressourcen ausreichen würde, eine Weltmachtposition zu schaffen. Zu diesen Regionen gehören Westeuropa, also Westeuropa darf auch nicht aufsteigen, Ostasien, die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion und Südwestasien. Die Zielrichtung nach dem Kalten Krieg für die USA war also klar, koste es, was es wolle, Russland als Großmacht auszuschalten und gegebenenfalls immer wieder Zugriff auf dessen Ressourcen zu bekommen. Ich glaube, es war Herr Kiesewetter, der ja pausenlos in irgendwelchen Veranstaltungen im Fernsehen auftritt, der ganz offen gesagt hat, ja, dann jetzt in Lugansk geht es auch darum, die riesigen Lithiumvorkommen unserem Zugriff zu unterwerfen. Ne? Elektroautos, ich habe ja eins draußen zu stehen. Wir brauchen Lithium. Und die haben die. Also brauchen wir das, damit wir das also kriegen, müssen wir Russland also ausschalten. Die USA wollen also Russland aus dem Kreis der Großmächte heraushalten. Ja, nun zur Erweiterung der NATO. Man wusste damals ganz genau, was man wollte, als diese Erweiterung der NATO um Polen, Tschechien, Slowakei, auch Rumänien, Bulgarien, dann Albanien ist ja mittlerweile dabei. Was man dort anstrebte, das war klar. Und man machte es wissentlich und mit Wollen. Der spätere Präsident der USA, Joe Biden, hatte 1997 gesagt, das soll nur unterstreichen, dass sie wissen, was sie tun. Er sagte wörtlich, ich denke, die größte Bestürzung im Hinblick auf die NATO-Russland-Beziehungen bzw. US-Russland-Beziehungen würde kurzfristig entstehen, wenn die baltischen Staaten jetzt in die NATO aufgenommen werden würden. Wenn es irgendetwas gäbe, das das Gleichgewicht im Sinne einer heftigen und feindseligen Reaktion in Russland zum Kippen bringen würde, dann wäre es das. Viele andere Zitate finden sich in dem Buch, genauso aus offizieller Quelle. Ja, und nun heißt es, nachdem wir geklärt haben, welche Rolle diese NATO-Erweiterung gespielt hat, mittlerweile haben wir ja nun die Nord-Erweiterung auch, nun heißt es, liebe Leute, ein Militärbündnis kann doch die Aufnahme von Mitgliedern nicht ablehnen. Ja, also die Polen und die Tschechen und so weiter da in die NATO wollen, das kann man doch nicht ablehnen, wenn die den NATO-Vertrag als Grundsatzdokument von 1949 anerkennen, wo drin steht Verteidigungsbündnis, alles Mögliche. Das kann man doch nicht ablehnen. Doch, man kann ablehnen. 1954 hat die UdSSR den Antrag gestellt, in die NATO aufgenommen zu werden. Warum hat die das gemacht? Damit die Kriegsgefahr aufhört. 1994 hat Jelzin den gleichen Vorschlag gemacht. Und 2001 war es wohl gewesen, hat es Putin wiederholt. Man wollte in die NATO aufgenommen werden. Die NATO hat es abgelehnt. Damals 1954 und dann die zwei anderen russischen Vorschläge der 90er und 2000er Jahre auch. Weil man die eigenen Interessen bedroht sah. Wenn man die eigenen Interessen, auch Sicherheitsinteressen insgesamt bedroht sieht, dann hätte man auch den Eintritt anderer Staaten ablehnen können und ablehnen müssen. Und sie wussten, dass die Sicherheitsinteressen Russlands durch die Aufnahme dieser neuen Mitglieder im Osten und Südosten Europas massiv gefährdet werden. Das wussten sie. Und sie haben es trotzdem getan. Um meine These zu wiederholen, jawohl, man kann die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO ablehnen. Und dann heißt es, ja, aber die wollten doch alle in die NATO, die Bevölkerung wollte doch in die NATO, Tschechien, Slowakei, das stimmt. Aber auch bei Bundestagswahlen in Deutschland stimmen 95% der Menschen für Parteien, die ihre ureigensten Interessen nicht vertreten. Was ist also von dem Argument zu halten, die wollten doch alle in die NATO. Und Einschub 3, heute hört man allenthalben, man habe sich in Putin getäuscht, sei von ihm getäuscht worden, er sei nicht mehr dasselbe wie in den Nullerjahren. Putin hat sich also verändert. Ist ganz andere geworden. Und das erinnert mich fatal. Fatal an die Stalin-Note vom März 1952, als die sowjetische Führung vorgeschlagen hatte, ein neutrales Gesamtdeutschland, wie später Österreich, also die Österreich-Lösung 1955, mit eigenen Streitkräften, mit Wahlen nach bürgerlich-parlamentarischen Regeln. Damit wäre natürlich die SED keine Mehrheit mehr bekommen. Damit wären wir 1952 schon zu Österreich geworden, was Österreich 1955 geworden ist. Diese Stalin-Note hat man damals abgelehnt. Sie sei ja nicht ernst gemeint gewesen. Sie war ernst gemeint, diese Stalin-Note war ernst gemeint, weil die sowjetische Führung sagte, uns ist ein neutrales Deutschland, Gesamtdeutschland, auch bürgerlich-demokratisches Deutschland nach dem Vorbild der Weimarer Republik lieber als eine hochgerüstete westdeutsche Speerspitze in der NATO. Das war die sowjetische Kalkulation damals. Und deswegen haben die das ernst gemeint. Und jetzt sagt man, ja, man hat sich in Putin getäuscht, was der da vor dem Bundestag erzählt hat, das hat er nicht ernst gemeint. Nein, nein, das hat er ernst gemeint. Man wollte es nicht hören, man wollte die Konfrontation und man hat sich dann auch durchgesetzt. Und es ist wie im Sport, meine Damen und Herren, es ist wie im Sport, macht man den Aufschlag falsch, dann kann man das Spiel im Tennis meistens nicht gewinnen. Worauf will ich jetzt hinaus? Jetzt will ich auf die Haltung der Linken im Bundestag hinaus. Wer im Jahre 2014 von einer Annexion der Krim spricht, redet Unsinn. Damals gab es eine Volksabstimmung, die wohl bei 93-95% Zustimmung Anschluss an Russland hinauslief. Und wenn es 75% gewesen sind, es kann keinen Zweifel daran bestehen, dass die Krim-Bevölkerung weg wollte von der Ukraine und hin wollte zu Russland. Daran kann es keinen Zweifel geben. Und wenn sich die Linksfraktion, damals war sie ja noch eine Linksfraktion, sich auf dieses Gleis begibt, das war eine Annexion. Das kommt hier in dem Buch viel detaillierter, als ich es jetzt hier darstellen kann. Dann begibt sie sich auf eine schiefe Ebene. Rosa Luxemburg hat mal auf dem Gründungsparteitag der KPD am 31. Dezember 1918 gesagt, wer sich einmal auf eine schiefe Ebene begibt, für den geht es nur noch bergab. Rosa Luxemburg, 31. Dezember 1918. Und genauso ist es gekommen. Heute bringt es der von mir bisher hochgeschätzte Dietmar Bartsch fertig. Zur Verlegung der Bundeswehrbrigade 4000 Mann nach Litauen zu sagen, das würde die eigene Landesverteidigung schwächen. Das ist Originalton SPD vor dem Ersten Weltkrieg. Das sind die Vaterlandsverteidiger. Er kommt nicht auf den Gedanken zu sagen, mit dieser Brigade in Litauen wird die Konfrontation mit Russland verschärft. Und was noch mindestens genauso schlimm ist, ist, dass wiederum deutsche Soldaten auf einem früheren sowjetischen Territorium stehen. Das hätte er sagen müssen. Das hätte er sagen müssen. Und nicht zu schwätzen, dass die eigene Landesverteidigung durch diese 4000 Mann leiden würde. Ja? Ja, also wie gesagt, wenn der Aufschlag falsch gemacht wird, kann man nicht richtig landen. Man kann es auch mit dem alten Dichterfürsten Goethe sagen, wer sein Hemd mit dem falschen Knopf anfängt zu knüpfen, nach oben, der kommt so an. Der kann nicht richtig oben ankommen. Und genauso ist es mit der Linkspartei. Genauso ist es mit der Linkspartei passiert. Die haben sich einmal auf diese schiefe Ebene begeben. Jetzt sind sie zum Teil für Waffenlieferungen aus dem Kalibknechthaus an die Ukraine. Das widerspricht dem Programm der Partei vom Oktober 2011, wo drin stand, wir sind sogar dafür, das Verbot von Waffenlieferungen in das Grundgesetz aufzunehmen. Und hier stellt sich Bodo Ramelow hin und sagt, wir sind für Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, wo gibt es denn sowas? Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man sich jetzt die potenziellen Wahlergebnisse der Linkspartei anguckt. Ja? Jetzt kommt aber noch ein Punkt hinzu zu Krim. Sevastopol. Sevastopol ist der größte Marinehafen, den die russische Schwarzmeerflotte besitzt. Da gab es ein Übereinkommen mit der Ukraine, dass sie dort stationiert bleiben können. Diesen Schwarzmeerhafen Sevastopol kann Russland nie und nimmer aufgeben. Würde dieser Schwarzmeerhafen aufgegeben, wäre das Schwarze Meer zum Mare Nostrum der NATO geworden. Wie gesagt, am Hauptblick sollten wir haben, dass die Volksabstimmung war, dass die Mehrheit der Menschen zu Russland wollte. Aber auch aus rein machtpolitischen Gründen konnte Russland Sevastopol und damit die Krim nicht aufgeben. Genauso wie die USA damit nicht einverstanden waren, dass die UdSSR 1962 Nuklearraketen auf Kuba stationiert hat. Das war völkerrechtlich völlig in Ordnung, diese Stationierung. Hätte man nichts dagegen sagen können, zumal ja in Großbritannien, der Türkei und in Italien Mittelstreckenraketen der NATO seit 1957 standen. Nur das hatten sich die Amerikaner, sie sind bewusst das Risiko eines Nuklearkrieges eingegangen, um dieses nicht zuzulassen. Und in einer ähnlichen Position befand sich also Russland. So, und nun gehen wir mal der Reihe, viel Zeit habe ich nicht mehr, der Reihe nach vor, um also diesen Krieg, den es da gab, richtig einordnen zu können. Nochmal. Die Haupteinordnung ist die globale Auseinandersetzung. Und von da aus müssen wir runterrechnen. Bis zur Ukraine, bis zu dem Krieg dort. Und jetzt fangen wir mal an, das zeitlich aufzudröseln. Ich will nicht anfangen mit der Orangenen Revolution 2004, 2005, sondern ich fange an mit dem Maidan-Putsch Ende 2013, Anfang 2014. Dies war ein von den und vom Westen organisiert.
2010 los.
Es hat da schon, aber der richtige Maidan-Putsch selber war 2013, 2014. Victoria Nuland, die stellvertretende Außenministerin, hat das zugegeben, sie haben 5 Milliarden US-Dollar dort reingepumpt, damit das Ding ins Laufen kommt. Es ist außerdem nicht vorstellbar, dass 3 Monate lang auf dem Maidanplatz etwa 2000 Menschen kampieren in Zelten, die werden versorgt, die gehen nicht zur Arbeit, die müssen von irgendwas leben, die können nicht von Luft und Liebe leben und vom Protest gegen Janukowitsch auch nicht. Dieser Putsch ist organisiert worden. Und er führte zum Sturz einer auch nach OSZE-Maßstäben demokratisch gewählten Führung unter Präsident Janukowitsch. Nichts anderes. Das ist der Ausgangspunkt. Wie ging es weiter? Im Februar 2014 übernahmen die Maidan-Putschisten, da waren offene Faschisten dabei, übernahmen da die Macht und gründeten unmittelbar danach bereits einen Militärstab, der die militärische Rückholung des Donbass und der Gebiete Donbass, im Donbass, also Lugansk und Donetsk und der Krim organisieren sollte. Und tatsächlich, noch bevor die Volksrepubliken gegründet worden sind, im April 2014, gab es diesen Stab schon und es begann die Beschießung der Gebiete Donetsk und Lugansk mit ukrainischer Artillerie. Es gibt Schweizer Aufklärungsergebnisse, wonach sich kein russischer Soldat in den Gebieten Donetsk und Lugansk befunden hat. Sondern es waren dort nur die militärischen Kräfte dieser beiden dann Volksrepubliken. Die begannen also mit der Beschießung dieser Gebiete als Auftakt für die Rückholung dieser Gebiete und dann am Ende auch der Krim. Zwischenzeitlich lief die Militärhilfe des Westens in massiver Form an. Dann gab es eine Zwischenstufe, es wurde hin und her geschossen, her und hin, immer noch keine russischen Soldaten, original russischen Soldaten in den beiden Gebieten. Dann kam es zu Minsk 1, Minsk 2, ich muss das nicht ausführen, das wisst ihr alle, das ist sabotiert worden, das ist organisiert worden, dass praktisch diese Minsk 1 und Minsk 2 Abkommen nur dazu dienten, der Ukraine Zeit zu verschaffen. Zur Aufrüstung hat Frau Merkel zugegeben, hat Präsident Hollande zugegeben, ist alles nachlesbar, ich muss das hier nicht wiederholen. Und tatsächlich liefen die Rüstungen an. Und das ist dann zum Scheitern gebracht worden im Zusammenhang mit Butscha, ja, mit diesem Massaker von Butscha, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Es ist bis heute nicht aufgeklärt. Es wird zwar gesagt, die Russen haben die umgebracht, ich will das auch nicht im Einzelnen ausführen, das ist in dem Buch da dann drin. Charakteristisch oder symbolhaft könnte man sagen, warum werden eigentlich die Namen der Toten von Butscha nicht veröffentlicht? Die werden nicht veröffentlicht durch die ukrainische Führung. Ja, ganz einfach, deswegen nicht. Weil wenn rauskommt, wer das ist, dann wird klar, auf welcher Seite er gestanden hat. Auf der russischen oder auf der ukrainischen Seite. Und dann werden sich Verwandte melden und werden sagen, nee, der ist nicht von den Russen erschossen worden. Deswegen werden die Namen der Toten von Butscha nicht veröffentlicht. Ja? Also Minsk 1 und Minsk 2, dann gab es das Massaker von Odessa, der Sturm auf das Gewerkschaftshaus und ein maßgeblicher Politiker der Ukraine hat gesagt, dieses Ereignis von Odessa, der Sturm auf das Gewerkschaftshaus mit ungefähr 50 Toten, das sei der erste große Sieg in diesem Krieg gegen Russland gewesen. Zitat hier drin in dem Buch, kann man so alles nachlesen. So, wie ging es dann weiter? Also Russland hat dann gesehen, Minsk 1 mit 2 ist, es wird nichts, die wollen nicht. Und dann schützen sich die Dinge immer weiter zu. Im Dezember 2021 trat Medvedev noch einmal auf mit einem Programm, gerichtet an den Westen. Leute, lasst uns ein Friedensprogramm machen. Ukraine nicht in der NATO, EU meinetwegen, aber nicht in der NATO. Und hat gesagt, überlegt euch das nochmal ganz genau, wie ihr weiter vorgeht. Im Januar 2022 ist das abgelehnt worden durch den US-amerikanischen Botschafter in Moskau. Ist es abgelehnt worden, ja, und dann war für Russland die Sache klar, wo es hinlaufen würde. Sie wollen nicht. Zwischenzeitlich ist die Ukraine mit einer 200.000-Mann-Armee aufgerüstet worden. Die sind ausgebildet worden, die sind mit Militärtechnik ausgerüstet worden. Und für Russland stand die Frage, die wollen nicht. Was machen wir jetzt? Sie haben sich lange Zeit gesträubt, jetzt komme ich zu den völkerrechtlichen Aspekten dieses Krieges, das Eingreifens besser gesagt, Russlands in den Krieg. Also der Westen will nicht, was machen wir jetzt? Wir wollten eigentlich diese beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk nicht anerkennen. Wir wollten, dass die im ukrainischen Staatsverband bleiben, sollen also Autonomie kriegen, sollen ihre russische Sprache weiter pflegen können. Ist alles nichts geworden, der Westen will nicht. Der Westen will nicht, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Was machen wir jetzt? Es wird zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen. Was machen wir jetzt, um die Sache völkerrechtlich abzusichern? Da haben die Russen gesagt, gut, wenn der Westen nicht will, dann erkennen wir, nachdem wir lange gezögert haben, diese Volksrepubliken völkerrechtlich an. 20. Februar 2022. Und wenn ich jemanden als Staat anerkenne, ob das anderen Staaten passt oder nicht, spielt keine Rolle. Ich erkenne diese Staaten an. Dann kann ich mit denen Bündnisverträge abschließen. Und wenn ich mit denen Bündnisverträge abschließen kann, dann kann es auch um solche gehen zur gemeinsamen Verteidigung. Und genau das hat Russland gemacht. Das heißt also, sie haben es so gemacht, dass sie also die Anerkennung gemacht haben, den Bündnisvertrag eingegangen sind. Und dann kam es nach der ersten Phase des Krieges in der Ukraine, beginnend ab April 2014, Beginn erste Phase, dann kam es zur zweiten Phase des Ukraine-Krieges mit dem 24. Februar 2022. Das Eingreifen Russlands in den Krieg, nochmal, genau aufpassen, darauf kommt es mir an. Erste Phase 2014 begonnen durch die ukrainischen Nationalisten, Ablehnung aller russischen Vorschläge zur Entschärfung des Konflikts, Minsk 1, Minsk 2, der Westen will nicht. Es läuft auf eine militärische Konfrontation hinaus, Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, Anerkennung, Bündnisverträge. Und dann kommt es zur zweiten Phase des Ukraine-Krieges, das Eingreifen Russlands in den schon laufenden Krieg. Das ist ganz wichtig. In den schon laufenden Krieg. Das ist der völkerrechtliche Aspekt, den ich hier mal zur Diskussion stellen möchte. Und zwar stammt der, habe ich das nicht selber erfunden, sondern das hat, Moment mal, da hat der Deutsche Freidenkerverband. Der Deutsche Freidenkerverband hat diese Argumentation entwickelt, die hier eben in dem Buch auch noch ausführlicher dargestellt wird. Der Deutsche Freidenkerverband. Denn heute, wenn man jetzt den Krieg verteidigt, dann macht man sich ja strafbar. Deswegen berufe ich mich auf deren Einschätzung. Es liegt bei Ihnen zu sagen, ob Sie sich dieser Argumentation anschließen können oder nicht. Ich sage es einfach, bringe es einfach. Na, ich mache mich doch nicht strafbar. So. Und jetzt bin ich so ziemlich fertig. Aber ein Schmeckerchen, das will ich Ihnen dann doch noch nicht vorenthalten. Denn das bezieht sich auf die Landeshauptstadt, Potsdam. Warum bringe ich das hier? Weil es ja laufende Meter die Argumentation gibt, ja, was du hier erzählst von den ukrainischen Nationalisten und Faschisten, ist alles Käse. Sie haben doch keinen Einfluss. Ja. Das sind doch alles Demokraten, abgesehen davon, dass diese Demokraten alle oppositionellen Parteien verboten haben. Ne? Da gibt es keine Faschisten. Da gibt es keine Faschisten. Die Ukraine, da will ich mal das schöne Beispiel Potsdam bringen. Also ich schäme mich fast dafür, da ich ja nun auch in Potsdam lange Zeit gelebt habe und das meine Landeshauptstadt ist. Im April 2023 fuhr der Oberbürgermeister von Potsdam namens Schubert in die Stadt Ivano-Frankowsk in der Westukraine, um dort ein Partnerschaftsabkommen mit Potsdam abzuschließen. Er fuhr mit dem Zug und begleitet wurde er durch den Stadtpräsidenten, Herrn Heuer, ehemals Linke, jetzt SPD. Und da fuhren die also nach Ivano-Frankowsk, also in der Westukraine. Nun muss man wissen, die Westukraine hat ein anderes Naturell als die Ostukraine oder auch als Odessa, das wirst du wissen. Und dort haben die regelrechten Faschisten, muss ich wirklich so sagen, die Faschisten in der Westukraine das Sagen. Und am meisten in Lwów, unmittelbar an der polnischen Grenze, slowakischen Grenze auch. Aber danach kommt gleich Ivano-Frankowsk. Dort hat die faschistische Partei knapp 34% der Wählerstimmen erreicht. Svoboda heißt die Partei. 34% der Wählerstimmen. Und der Oberbürgermeister gehört dieser faschistischen Partei Svoboda an. Da hat der Oberbürgermeister von Potsdam weiter nichts zu tun, als dorthin zu fahren. Es ist dann an mein Ohr gedrungen, die haben erst auf der Hinfahrt mit dem Zug, haben die sich erstmal im Internet schlau gemacht, wer ist denn das da überhaupt? Also abgesehen davon, dass man es natürlich so Politik nicht machen kann, handwerklich nicht. Man muss doch vorher wissen, mit wem man sich da trifft. Also jedenfalls haben die das schlecht und recht rausgekriegt. So, was hat dieser Oberbürgermeister für ein Sündenregister? Kurz vorher war ein 102-jähriger Aktivist der SS-Division Galizien gestorben, mit 102 Jahren. Und bei der Trauerfeier für diesen Mann, der friedlich in der UdSSR gearbeitet hat, als Meister irgendwo, die Sowjetmacht hat, wusste zwar, was der gemacht hat, aber die hat ihn nicht groß angetastet. Da hat doch dieser Oberbürgermeister gesagt, er werde sich einsetzen, damit dieser Mann in der Stadt Ivano-Frankowsk eine Straße bekommt. Tatsächlich, so ist es geschehen, hat eine Straße bekommen.
Ihr hörtet eine Buchvorstellung von Dr. Lothar Schröder, Militärhistoriker und Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in Brandenburg an der Havel vom 19. April. Die gleiche Buchvorstellung gibt es übrigens morgen am Dienstag, dem 23. April, 18 Uhr in der RLS Potsdam in der Dorthustraße 65. Wer mit Lothar Schröder darüber diskutieren möchte, sei eingeladen. Das Pfeil lade ich noch hoch zu frapo.de mit 2 R, Freies Radio Potsdam, frapo.de/Salatschatten zum Nachhören. Die nächsten Salatschatten gibt es wie immer am 2. und 4. Montag im Monat 20 bis 21 Uhr. Jobst sagt Tschüss.
Freies Radio Potsdam. In Potsdam 90,7. In Berlin 88,4. Megahertz.
Der Vitamine.